Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Ja, heute sprechen wir über eine der ganz großen Filmlegenden, Alain Delon, der am vergangenen Sonntag, den 18. August, im Alter von 88 Jahren in seiner Heimat Frankreich verstorben ist. Mit meiner Kollegin Nike Emich blicke ich auf sein Leben zurück. Und eines kann ich schon mal verraten, von einer schwierigen Kindheit über tragische Lieben bis hin zu bitteren Erbstreits unter seinen Kindern hat diese Ikone wirklich alles erlebt. Bevor wir uns aber dem legendären Alain Delon zuwenden, schauen wir wie immer, was bei unseren Promis sonst noch so los war.
Werbung. Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Bunte Spotlight.
Ja, man mag es kaum glauben, aber Fußballstar Manuel Neuer und seine Ehefrau Annika sind nun schon seit 5 Monaten Eltern ihres Sohnes Luca und schwelgen natürlich im absoluten Familienglück. Das heißt aber nicht, dass sich das Paar beruflich ausruht. Der 34-jährige Fußballprofi hat kürzlich eine Wirtschaft eröffnet. Das Forsthaus Valepp liegt im südlichen Bayern zwischen dem Schliersee und dem Tegernsee mitten in den Bergen. Und auch die 24-jährige Annika hat viel zu tun. Sie konzentriert sich wieder auf ihre Handballkarriere bei ihrem Verein in Regensburg. Zeit für Familie bleibt aber trotzdem. Am Wochenende fand nun das erste wichtige Ereignis im Leben ihres Sohnes statt. Luca hatte nämlich seine Taufe. Ja, und da ist es natürlich praktisch, dass man ein eigenes Gasthaus besitzt. Da hat man dann seine Ruhe und ideal ist auch, genau nebenan ist eine kleine Kapelle, in der man den Gottesdienst feiern kann. Und genau das hat Familie Neuer gemacht. Im kleinsten Freundes- und Familienkreis inmitten einer traumhaften Bergkulisse wurde Klein Luca getauft und wie sollte es auch anders sein, natürlich allesamt in Tracht. Sogar der Kleine trug eine fesche Lederhose und ich finde, es sah alles wirklich super, super süß aus. Aber kommen wir noch zu einer anderen schönen Nachricht. Alessandra Meyer-Wölden scheint wieder frisch verliebt zu sein. Also, was genau ist da los? Rund um das Liebesleben von Alessandra Meyer-Wölden gab es ja gerade in letzter Zeit viele Gerüchte. Vor allem dachten alle, es könnte ein großes Liebescomeback zwischen ihr und Ex-Mann Oliver Pocher geben. Die beiden machen ja mittlerweile zusammen ihren Podcast Die Pochers, frisch recycelt und scheinen sich wirklich gut zu verstehen. Außerdem ist Alessandra Meyer-Wölden sogar aus den USA zu ihrem Ex nach Köln gezogen, um von dort aus nach einem neuen Zuhause in Deutschland zu suchen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist nicht Olli, der sie wieder zum Strahlen bringt, sondern ein neuer Mann, und zwar der erfolgreiche Unternehmer Alexander Müller. Der 38-Jährige hat die Plattform Creator gegründet, die unter anderem Life- und Business-Coaches ausbildet und dadurch ist er auch bestens vernetzt mit Größen wie zum Beispiel Barack Obama oder Richard Branson. Ja, jetzt muss ich aber noch die Schocknachricht des Tages verkünden. Wir haben es ja hier im Podcast schon geahnt. Sängerin Jennifer Lopez hat die Scheidung von Schauspieler Ben Affleck eingereicht. Etwas mehr als 2 Jahre waren die beiden verheiratet. Sie hatten es ja von 2002 bis 2004 schon mal miteinander probiert. Doch auch nach dem Liebescomeback 2021 sollte es nun nicht sein. Ich glaube, jetzt müssen wir alle erstmal kurz durchatmen und uns klar machen, den Glauben an die Liebe dürfen wir trotzdem nicht verlieren. Und wenn ihr euch für die turbulente Liebesgeschichte der beiden interessiert, hört doch gerne nochmal in Folge 229 rein. Da haben Babsi und ich über alle Phasen ihrer Beziehung gesprochen. Natürlich findet ihr die Folge ebenfalls auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Ja, heute blicken wir auf das sehr bewegte Leben der französischen Filmikone Alain Delon zurück. Vergangenen Sonntag am 18. August ist er im Alter von 88 Jahren verstorben. Er war wirklich einer der ganz großen französischen Schauspieler der 60er und 70er Jahre. Man kennt ihn aus Filmen wie Der eiskalte Engel oder Der Leopard. Und aus diesem Anlass ist heute meine liebe Kollegin Nike Emich bei uns im Podcast zu Gast. Sie hat unter anderem schon öfter die Ex-Frau von Alain Delon, Rosalie van Bremen, persönlich getroffen. Mit ihr hat der Schauspieler auch zwei gemeinsame Kinder. Ja, und das Leben von Alain Delon war ziemlich ereignisreich und von Dramen geprägt. Und um es schon mal vorwegzunehmen, gegen Ende fand Alain Delons Leben nochmal einen tragischen Höhepunkt. Denn schon vor seinem Tod gab es einen bitteren Streit um sein Erbe. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Nike, wie schön, dass du da bist.
Hallo, was du alles weißt.
Ja, wir beide sprechen heute zum ersten Mal miteinander hier im Podcast, aber du warst hier schon öfter zu Gast und unter anderem hast du da über das Liebesglück von Schauspieler Sky Dumont berichtet. Mhm. Und ich habe langsam das Gefühl, du etablierst dich hier als Expertin für die unverschämt gut aussehenden Männer dieser Welt.
Oh, das ist natürlich ein toller Titel, den nehme ich sofort. Aber es ist ja so, also diese Ikonen, die sehen gut aus, aber da steckt auch oft noch mehr dahinter. Ne? Deswegen sind die so interessant.
Ja, und ich würde auch sagen, dafür ist er ja auch irgendwie bekannt, Alain Delon, dass er so ein markantes Aussehen hat, oder?
Ja, also jeder denkt an seine Augen, diese magischen, eisblauen Augen. Alain Delon tauchte auf der Leinwand auf, als James Dean gerade gestorben war und ist da einfach in diese Lücke gesprungen auch und hat dann halt immer diesen eiskalten Lover und eiskalten Killer gespielt. Und wenn ich ehrlich bin, musste er den gar nicht unbedingt so spielen, sondern das war er auch ein bisschen.
Genau, also man muss sagen, diesen Legendenstatus, den erhält man ja nicht durch gutes Aussehen, sondern auch durch Talent. Was machte ihn denn zu einer so großen Filmikone?
Ich glaube, dass er einfach zur rechten Zeit am rechten Ort war. Er wurde ja entdeckt in Cannes, obwohl er nur Besucher war, ist er angesprochen worden und ist quasi ohne Vorbildung, ohne Schauspielausbildung, ohne irgendwas zum Film gekommen. Was er allerdings hatte, war dieses Aussehen. Was er hatte, war diese Gestik, diese Art zu gehen, die Art zu rauchen, die Art zu schauen. Ein Regisseur hat ihm gesagt, fang nie an zu Schauspielern, ja. Du musst einfach nur du selbst sein. Und das hat Delon auch immer über sich gesagt. Ich bin kein Schauspieler, ich bin ein Darsteller. Und der hat einfach sich selbst auf der großen Leinwand gezeigt und damit einfach die Herzen aller gewonnen. Alle Männer wollten sein wie er, cool, lässig und auch ein bisschen grausam, muss man sagen. Und alle Frauen waren in ihn verliebt.
Jetzt haben wir es gerade schon rausgehört, es ist eher zufällig passiert. Er wurde da entdeckt, weil bei ihm kann man wirklich sagen, das Talent wurde ihm nicht wirklich in die Wiege gelegt. Also es waren jetzt nicht die Familie, die ihn da an die Hand genommen hat und ihm das Künstlerleben vorgelebt hat, denn er kam aus sehr schwierigen Verhältnissen, kann man eigentlich so sagen.
Ja, also wenn man sich seine Jugend anschaut, muss man eigentlich sagen, es wäre das schlechteste Drehbuch gewesen, was man sich vorstellen kann, weil man es einfach gar nicht fassen kann. Die Eltern von Alain Delon trennten sich, da war der kleine Alain 4. Er kam in eine Pflegefamilie, die Pflegeeltern starben bei einem Autounfall. Dann kam er ins Heim, weil er schwer erziehbar war. Er war nicht mehr zu halten, ist von 6 Schulen allein geflogen, ist hinterher zum Militär, ist als Marinesoldat in den Indochina-Krieg und da auch unehrenhaft entlassen worden. Also das ist eine wahnsinnig bewegte, dramatische, man muss schon sagen, tragische Jugend.
Ja, aber trotzdem hatte er das Glück, dann eben zufällig entdeckt zu werden in Cannes. Und durch die Filme, die brachten ihm ja nicht nur Erfolg und Ruhm ein, sondern hier kam er auch mit einem ganz zentralen Thema seines Lebens in Berührung, nämlich den Frauen. Seine erste große Liebe war die deutsch-französische Schauspielerin Romy Schneider. Was verbindet denn die beiden für eine Liebesgeschichte?
Ja, das ist wahrscheinlich eine der schönsten Liebesgeschichten der Filmgeschichte und auch eine der dramatischsten, wie eigentlich alles bei Delon, muss man sagen, diese Kombination bei ihm. Mit Romy Schneider hat er Christine zusammengedreht, eine romantische Liebeskomödie. Und die beiden mochten sich am Anfang überhaupt nicht. Ja, es ist überliefert. Also sie fand ihn arrogant und er fand, dass sie eine dumme Zicke ist. Und das ging aber dann ganz schnell, dass sie sich ineinander verliebt haben und untrennbar waren. Und die waren einfach dann auch das neue europäische Traumpaar des Films, wurden überall verfolgt, fotografiert. Und diese Liebesbeziehung war eigentlich eine Amour-Fou, muss man sagen. Auf und ab, alles die ganz großen Gefühle, ja, positiv wie negativ. Die dauerte nicht mal 5 Jahre, aber man hat eigentlich das Gefühl von der Legende her, ja, dass die beiden 50 Jahre miteinander verbracht haben.
Ja, diese verrückten Amour-Fous, wir erleben es ja auch gerade mit Jennifer Lopez und Ben Affleck, das sind die großen Lieben einer Generation, einer Zeit, die alle mitverfolgen. Und ich glaube, das Schwierige ist bei solchen Lieben, dass
die auch nicht aufhören zwischen den beiden. Also die entlieben sich auch nicht. Ich glaube ja, Alain Delon hat auch noch viele Jahre nach dem Tod von Romy Schneider gesprochen und gesagt, sie war auch eine der Lieben seines Lebens. Ja.
Sie war sogar die Liebe seines Lebens. Und ich glaube auch, dass ihm das erst vielleicht auch im Nachhinein klar geworden ist. Man muss ja mal bedenken, wie er sie verlassen hat. Er hat ihr einfach einen kleinen Zettel auf das Nachtkästchen gelegt, einen Strauß Rosen und dazu geschrieben, ich bin jetzt mit Nathalie in Mexiko. Mach's gut, Alain. Ja. Grausamer geht's ja eigentlich gar nicht. Und nach ihrem Tod, er hat übrigens auch ihre Beerdigung bezahlt, ist ihm, glaube ich, auch nochmal klar geworden, wen er da verloren hat, was er da verloren hat. Und all die Jahre später, bei jedem seiner Auftritte, ist er immer wieder darauf gekommen, zurückgekommen und hat gesagt, dass das seine große Liebe war. Also diese Liebe wuchs eigentlich noch in ihrer Abwesenheit.
Ja, nach Romy kam Nathalie, sie hat da auch geheiratet. Und es waren ja auch immer die schönsten Frauen der Zeit.
Absolut.
Also es waren immer Supermodels oder große Filmikonen. Er war ja auch mit der französischen Schauspielerin Catherine Deneuve zusammen oder auch mit Nico, Punk-Ikone und Sängerin der Band The Velvet Underground. Und sie war ja auch die Muse von Andy Warhol zum Beispiel und das erste deutsche Supermodel. Und sie behauptete ja auch, ihr Sohn Ari Boulogne, der 1962 geboren wurde, sei auch der Sohn von Alain Delon gewesen. Das hat sich aber nie aufgeklärt, oder?
Naja, er hat ihn zumindest nie offiziell anerkannt und letztendlich ist der arme Junge gestorben, alleine, depressiv, drogenabhängig, also er ist schon alt, was heißt alt, 60 ist er geworden und hat aber nie eine wirkliche Beziehung zu seinem angeblichen Vater aufbauen können. Und daran sieht man auch, was Alain Delon für ein Mensch war, ein bisschen. Ja, es ging eigentlich immer um ihn. Ne? Also diese narzisstischen Züge, die hat er schon gehabt.
Vor allem das Skurrile ist ja, er heißt ja Ari Boulogne, quasi nach den Eltern von Alain Delon. Das heißt, er ist ja bei seinen Großeltern aufgewachsen, der kleine Ari. Also irgendwie hat er das ja inoffiziell dann schon akzeptiert, dass das Teil seiner Familie ist, aber offiziell machen wollte er es eben nicht.
Ja. Genau. Er hat seine Kinder sowieso alle sehr unterschiedlich behandelt. Da kommen wir auch gleich noch zu, glaube ich, ne, zu diesem Erbstreit und was ist nach seinem Tod jetzt. Und das ist auch eine Art von Spiel, das er betrieben hat. Ich glaube, er ist wirklich auch schuldig an dem, was jetzt ist und wie schlecht sich seine Nachkommen verstehen.
Ja, so wie er Frauen behandelt hat und auch wie unterschiedlich er seine Kinder behandelt hat, worauf wir gleich kommen. Heute würde man einfach sagen, das ist toxisches Verhalten, oder?
Genau, heute hat man den Begriff toxisch dafür, damals gab es den noch nicht, aber das passt einfach genau auf ihn, weil am Ende hat ihm das auch immer gefallen, wenn die Menschen um seine Liebe, um seine Gunst gekämpft haben und nichts anderes ist es ja. Und ich habe neulich die Zeile gelesen, dass Alain Delon ein Traummann war, aber ein Albtraum für die Frauen. Und genau das wird daran wieder deutlich und genau das war er letztendlich auch für seine Kinder.
Ja, ich meine, auch die Bild hat getitelt, das war auch wieder mal eine der legendären Bildüberschriften. Er hatte einen sexy Arsch, aber er war auch einer.
Genau.
Und ich fand auch interessant, in der französischen Presse hatte er mal in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, MeToo, waren solche Vorwürfe jemals Thema für Sie? Und er hat darauf geantwortet, ich wurde belästigt und ich habe belästigt, das war damals normal, so war das Leben nicht anders. Also es ist schon so ein bisschen eine vorgeschobene Phrase, ja, es liegt an der damaligen Zeit, aber ja, es zeugt auch davon, dass er nicht wirklich Lust hatte, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen oder sein Verhalten mal zu reflektieren.
Nein, also sein Verhalten als Mann hat, glaube ich, hat er nie reflektiert. Das war so, das war auch anerkannt. Das hat ihm ja auch keiner wirklich Probleme bereitet oder ihn angeklagt deswegen. Also was heute passiert, diese Reflexion auch in der Gesellschaft gab es einfach nicht. Er hat auch gesagt, zu Liebe gehört Lügen dazu. Das war für ihn ganz klar, da muss man lügen. Wie soll man sonst lieben?
Wer das anscheinend ganz gut aushalten konnte, das war das damalige Model und die heutige Journalistin Rosalie van Breem. 21 Jahre alt war sie, als sie sich kennenlernten. Also er war 31 Jahre älter, also so vermutlich 52. Und wie lange war Alain Delon jetzt mit Rosalie van Breem zusammen verheiratet?
Die waren 15 Jahre lang ein Paar. 6 davon waren sie verheiratet und die Scheidung war 2002.
Was war das denn für eine Liebe zwischen den beiden?
Das war eine Liebe, die das ganze Leben gehalten hat, auch auf Rosalies Seite, die ja wirklich bis zum Ende dann auch zu ihm gestanden hat und bei ihm gewesen ist. Und es war vor allen Dingen eine Liebe, die zum ersten Mal eine Normalität zuließ. Ja, mit ihr hat er 2 Kinder, mit ihr war er verheiratet, hat mit ihr zusammen gelebt, hat auf dem Lande gelebt, also weg aus dem Scheinwerferlicht ein bisschen. Also die haben wirklich zum ersten Mal so eine ganz wenn es möglich ist, mit Alain Delon so ein ganz normales Familienleben gelebt. Und die beiden sind sich auch gar nicht so unähnlich. Die mögen beide den abgeschieden leben. Die mögen nicht umgeben zu sein von so vielen Menschen. Die mögen es sehr privat, auch das einfache Leben, ja, in ihrem Luxus natürlich, ja, also in einem großen Haus mit einem tollen Auto, das in der Garage steht, aber dass man eben nicht unbedingt fährt, ja, sondern man geht zu Fuß. Und ich glaube, das hat ihm sehr, sehr gut getan.
Ja, und ich glaube, sie hat ihn auch einfach so verstanden in seiner inneren Zerrissenheit, aber auch in seiner Dramatik, oder?
Ja, sie hat das auch akzeptiert. Die Rosalie ist ja ein sehr, sehr diskreter Mensch. Das ist niemand, der oder keine Person, die sich selber was erhofft hat über diese Beziehung, die sich jetzt was erhofft, irgendwas zu erben oder irgendwie Teil des Ganzen zu sein, die sich lieber zurückhält. Und das brauchte er. Er braucht auch vielleicht auch eine Art Mutter ein bisschen, auch wenn die 30 Jahre jünger war. Sie hat gekocht, sie hat das alles gemacht, sie hat ihn umsorgt, sie hat ihn verstanden, sie hat auch seine Launen ausgehalten. Das muss man erstmal schaffen.
Ja, und sie hat ihm Kinder geschenkt.
Ja.
Also Anouchka und Alain Fabien, sie ist heute 33, er 30. Und es gibt ja auch noch den 59-jährigen Sohn Anthony aus der Ehe mit Nathalie, die ja nach Romy Schneider kam. Ganz schönes Karussell. Aber ja, er hat alle unterschiedlich behandelt. Kann man denn noch was über sein Vatersein sagen?
Also wenn du mich fragst, ob er ein guter Vater war, ja, nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich nicht. Es ging eigentlich immer nur um ihn, auch bei seinen Kindern. Und das merkt man ja heute, wie die gekämpft haben am Ende, nicht nur ums Erbe, sondern um die Deutungshoheit, wie es ihm geht, wie sein geistiger Zustand ist, wie sein körperlicher Zustand ist, wie sie kämpfen am Ende alle um die Liebe dieses Vaters. Und da ist er wirklich selber schuld dran, dass das nicht funktioniert. Also er war mit Sicherheit da für seine Kinder, aber eben immer auch derjenige, der ist der Patriarch, derjenige, der immer eine gewisse Distanz zu allen hält, der ganz offen damit umgeht, dass er eine Lieblingstochter hat. Ja, also er hat immer gezeigt, ich liebe Anouchka mehr als die beiden Jungs. Und schlimmer geht's ja eigentlich gar nicht.
Vor allem der jüngste Alain Fabien, der leidet da sehr darunter. Ich meine, es gab eine Zeit, da hatte Alain Delon auch sehr um das Sorgerecht gekämpft. Da war Alain Fabien 16, glaube ich. Aber das Verhältnis ist ja dann auch schnell sehr gekippt, weil der auch einfach schwer zu bändigen war, dieser Jüngste.
Ja, der ist eigentlich den Weg seines Vaters gegangen. Ja, der hat Drogen ausprobiert, er hat Waffen ausprobiert. Es gibt ja auch diese Party in Genf, bei dem ein Mädchen verletzt worden ist durch einen Schuss. Also ist eigentlich auch in dieses Gangstermilieu, möchte ich es jetzt mal nennen, ein bisschen hineingeraten und ist auch herumgelungert. Das sind ja auch, ne, dass keins seiner Kinder hat ja wirklich selber eine tolle Karriere bisher hingelegt. Das muss man auch sagen. Die sind alle in seinem Schatten.
Also wir haben schon gehört, die Kinder sind alle so ein bisschen lost. Gehen die denn irgendwelchen Berufen nach?
Ja, ich weiß, dass Anouchka und Alain Fabien beide auch schon geschauspielert haben, aber eben weiß Gott nicht, wie soll man auch so einen Erfolg wiederholen? Das ist ganz schwierig, in so große Fußstapfen zu treten.
Ja, und du hast gerade auch diese Party angesprochen, wo sich ein Schuss gelöst hatte, bei der ein Mädchen verletzt wurde. Und ich war so schockiert bei meiner Recherche, als ich das gehört habe, weil das war mir gar nicht bewusst. Also da war Alain Fabien 17 und hat eine Party irgendwie in der Wohnung von Alain Delon geschmissen. Der hatte eine Genfer Wohnung, dort war die Party und ein Mädchen wurde schwer verletzt und Alain Fabien ist ja auch angeklagt worden. Aber ich glaube, was daraus wurde, ist nie an die Öffentlichkeit gelangt.
Nein, nein, das haben die dann ganz gut gedeckelt. Und auch daran trägt, muss man einfach sagen, Alain Delon auch wieder eine gewisse Mitschuld, weil der war einfach ein Waffennarr. Ne? Am Ende, man hat bei dem Waffen und Munition im Wert für 13 Millionen gefunden und beschlagnahmt am Ende, weil ganz viel davon nicht ganz legal war.
Und der hatte ja gar keinen Waffenschein.
Nein,
ja.
der hat die einfach gesammelt. Ne? Es war eine Sammelleidenschaft. Mir wurde erzählt, andere sammeln Schuhe, er hat Waffen gesammelt. Ich finde nicht, dass man das unbedingt vergleichen kann, aber so hat er es betrieben und damit war quasi die Möglichkeit, an eine Waffe zu kommen, ziemlich einfach.
Ja, die lagen da wahrscheinlich rum in dieser Genfer Wohnung. Aber jetzt ist es ja manchmal so, dass wenn absehbar ist, dass ein Elternteil stirbt oder schwächelt, sich in vielen Familien nochmal die Wogen glätten, weil alle irgendwie versuchen, Frieden miteinander zu machen und im Guten auseinandergehen wollen. Aber in der Familie von Alain Delon ist das gar nicht der Fall. Da schwelgt schon länger ein Streit, der sich vor allem an der Frage um das Erbe entzündet. Daher zunächst mal, von was für einem Erbe sprechen wir hier eigentlich?
Ja, wir sprechen von einem sehr, sehr beeindruckenden Erbe. Das sind über 300 Millionen Euro. Da sind auch alle ganz verblüfft jetzt, wie man das als Schauspieler, selbst als Legende anhäufen kann. Und da muss man sagen, dass der Delon auch einfach ein sehr, sehr gewiefter Geschäftsmann war. Der hat nicht nur 200.000 im Jahr für seine Filme bekommen, sondern der hat investiert. Der hatte eine eigene Firma. Der hat Kunst gekauft und zwar sehr geschickt. Der hat in teure Weine investiert, in Autos, Oldtimer, Uhren. Und vor allen Dingen Immobilien.
Ja, da wundert man sich natürlich nicht, dass da jeder ein Stück vom Kuchen abhaben will.
Es ist ja auch genug für alle da.
Eigentlich schon,
ne? Ja. Sollte man meinen.
Aber ich glaube, in diesem Fall gibt es auch verschiedene Fronten, die einander bekriegen. Da wären ja einmal die Lieblingstochter Anushka, wo man jetzt vielleicht auch vorausahnen kann, dass die ein bisschen anders bedacht wurde als die beiden
ist
Brüder.
So.
Ja, wie sind denn die Konstellationen jetzt letztendlich?
Die Konstellation hat er auch ganz offen gemacht, also nicht heimlich, sondern hat von vornherein gesagt, zu Lebzeiten, Anushka bekommt 50% und ihr beiden bekommt den Pflichtteil von 25. Und schlimmer geht's ja nun wirklich nicht, oder? Also da ist ja schon egal, wie groß das Erbe ist, am Ende geht's um die Liebe des Vaters und die hat er beiden damit schon entzogen. Das ist zwar ein riesiger Betrag, aber Anushka ist dann auch noch in die Schweiz gezogen. Dann haben die Brüder ihr vorgeworfen, dass sie die Steuer sparen möchte, auch noch zusätzlich.
Die Erbsteuer sparen möchte.
Sie hat gesagt, sie möchte zu ihrem Vater. Das wäre alles sinnvoll. Und es gibt also so viele Streitpunkte.
Hat er eigentlich mal diese Bevorzugung von Anushka begründet?
Nö.
Also das war einfach Fakt. Okay.
Vielleicht hat er, wie das ja oft ist in Vätern, hat er in ihr sich selbst am meisten wiedererkannt.
Ja, das klingt alles wahnsinnig bitter, aber jetzt muss man sagen, es kommt ja auch noch dicker, denn es kam zwischendurch
unfassbar,
noch eine weitere Person ins Spiel, nämlich Alain Delons Pflegerin Hiromi Rolin, die ja auch so etwas wie eine Lebensgefährtin von Alain Delon war. Und die klagte, glaube ich, zuerst die Kinder an und später klagten die Kinder dann nochmal die Pflegerin an.
Genau.
Was war da los?
Das war der nächste Skandal um diesen letztendlich auch armen Menschen, der da irgendwo eigentlich nur noch mit seinen belgischen Schäferhunden zusammen sein wollte. Also und Hiromi Rolin war eigentlich engagiert als Pflegerin nach seinem ersten Schlaganfall. Und die hat dann in dieser Abgeschiedenheit sich um Alain Delon gekümmert, auch wunderbar. Und wie das aber so oft mit letzten Frauen ist im Leben von großen Männern. Ja, das haben wir bei Helmut Kohl erlebt. Das haben wir auch irgendwie bei Udo Jürgens erlebt. Da findet so eine Art Geiselhaft statt dann. Ja, diese Männer sind nicht mehr so stark wie früher. Die haben ja alles dominiert und auf einmal sind sie schwach. Und dann übernehmen diese Frauen, ja, die übernehmen die Vorherrschaft, die bestimmen, wie das Leben abzulaufen hat, was gut für diesen Mann ist, was schlecht für diesen Mann ist. Und Frau Rolin hat halt sich überlegt, es ist schlecht, wenn er seine Familie trifft. Ja, das tut ihm nicht gut. Und hat ihn isoliert. Und eine Zeit lang hat er das mitgemacht, weil ihm das auch alles zu viel war, denke ich mal. Und irgendwann hat er gesagt, ich möchte meine Kinder sehen. Das hat er auch selber gesagt. Ich liebe meine Hunde, aber ich versuche mich auch meinen Kindern wieder anzunähern. Ich möchte nicht alleine sterben.
Als ich das Ganze so gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, wie ist denn der Gesundheitszustand von dem einzuschätzen gewesen? Also teilweise klang das ja so, als hätte der selbst gar keine Kraft mehr, um sich irgendwie zu wehren oder zu äußern. Teilweise konnte er aber dann wieder irgendwie artikulieren, er möchte seine Kinder sehen. Wie schätzt du das ein? Hat er mehr so vor sich hin vegetiert oder war er wirklich noch bei geistigen Kräften?
Ja, der war ansprechbar. Er hat ganz am Ende hatte einen Vormund bekommen und das war auch ein juristischer Vormund. Das war niemand aus der Familie, was wahrscheinlich auch sehr, sehr sinnvoll war, weil es zu viele eigene Interessen gab in allen Bereichen und auf allen Seiten. Aber er war auf jeden Fall geistig noch fit und noch da. Ich glaube, nach mehreren Schlaganfällen und diesem Lymphom, was er hatte, Chemotherapie und so, war er mit Sicherheit schwach. Aber Alain Delon wusste immer noch, was er möchte. Und was er nicht möchte.
Ja.
Und er wollte am Ende auch nicht mehr von dieser Pflegerin gepflegt werden. Er hat selber erkannt, dass es eine Art Gefängnis ist, in dem er da sitzt. Und sie ist die Gefängniswärterin und lässt ihn nicht frei. Und da hat er sich gewehrt und hat sich tatsächlich an seine Kinder gewandt und hat gesagt, holt mich hier raus.
Und sie ist dann entlassen worden?
Sie ist entlassen worden, hat sich dann einen eigenen Anwalt genommen und hat gesagt, hat am Ende sogar behauptet, die Kinder hätten ihn töten wollen, die hätten diese lebenswichtige Chemotherapie abgesetzt. Und also es schmutziger geht es eigentlich gar nicht mehr. Aber die ist jetzt weg, die Frau.
Also wir haben gehört, Frau Rolin wird leer ausgehen, aber jetzt stellt sich natürlich auch noch bei dem Streitfall der Kinder die Frage, wie wird da die Situation ausgehen? Kannst du das einschätzen?
Das ist schwierig. Also im Augenblick sind alle zusammen in Douchy und verabschieden ihren Vater, ihren Ex-Mann, den Menschen, den sie lieben. Und es gibt so eine Art Burgfriede. Alle bemühen sich. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, sobald die Beerdigung vorbei ist und dann wird es wieder losgehen. Ich weiß, dass Anthony ein Buch schreibt zum Beispiel. Ist mal ganz böse gesagt, das braucht auch PR. Mhm. Da wird es wahrscheinlich einiges geben. Und die sind einfach so tief zerrissen, die Kinder. Ich kann mir eigentlich, also in einer idealen Welt würde jetzt ein Tod die Kinder zusammenführen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird.
Und das muss ja auch der Mutter, Rosalie van Bremen, wahnsinnig wehtun, dass diese Situation. Was sagt sie denn dazu?
Also sie sagt offiziell gar nichts dazu. Sie hält sich da wirklich raus. Sie leidet natürlich, ja, wie jede Mutter leiden würde. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt gute Ratschläge gibt und von einem zum anderen und versucht, das zu lösen. Aber ich bin mir sicher, dass sie versucht zu vermitteln und dass sie auch den einfach wahnsinnig viel abnimmt. Ja, sie putzt, sie kocht, sie kauft ein. All die Sachen, die sonst noch so anfallen, dafür ist sie jetzt da, erledigt das. Und sie liebt alle gleich. Also sie ist diejenige, die immer ausgleichend war. Das tut bestimmt allen sehr, sehr gut. Aber sie ist niemand, die sich jetzt nach vorne drängt und sagt, so muss das jetzt laufen.
Ja, und was ich ja auch so interessant finde, du hast ja im Vorgespräch zu unserer Folge gesagt, der Anthony sagst du, ja, der ist ja auch ein Jahr älter als Rosalie van Bremen. Der lässt sich ja von der erst recht nichts sagen.
Nein, überhaupt nicht. Und ich finde es aber trotzdem faszinierend, dass die beiden Brüder zum Beispiel, ja, also das Halbbruder und der Alain Fabien zusammenhalten gegen Anna Fabiens leibliche Schwester. Da werden dann Grenzen doch wieder gesprengt irgendwo. Aber natürlich lässt er sich von Rosalie natürlich nichts sagen. Ist einfach so.
Jetzt herrscht Burgfrieden, hast du gesagt. Jetzt findet die Beerdigung statt. In welchem Kreis denn?
Also Alain Delon hat sich immer gewünscht, im kleinsten Kreis beigesetzt zu werden. Der wollte keinen Staatsakt, der wollte kein großes Aufheben und keine riesige Beerdigung. Und ich glaube, das werden sie ihm auch erfüllen. Allerdings kann man nicht verhindern, wenn jetzt der französische Staat oder die Filmakademie oder irgendwer noch ein Fest oder eine Art von Gala oder so veranstalten. Da kann man nichts dagegen machen. Aber sie erfüllen ihm diesen Wunsch. Und vor allen Dingen wollte er immer bei seinen belgischen Schäferhunden beerdigt werden, die er alle auf seinem Grundstück, da hat er eigens eine Kapelle für bauen lassen, beerdigt hat. Und was man so hört, soll das auch jetzt passieren. Also die Tiere waren ihm am Ende näher als die Menschen, ja.
Er wird keine Kultstätte wie andere Künstler, zum Beispiel auf dem Père Lachaise in Paris, um sich errichten lassen.
Eigentlich erstaunlich,
ja,
ne?
Sondern einfach so, wie er jetzt am Schluss gelebt hat, sehr diskret.
Und er hat ja auch gesagt, er weiß, dass er nicht in den Himmel kommt, weil auch im Himmel man Bescheid weiß über seine Sünden.
Ja, genau. Er hat gesagt, der Himmel wäre ganz schön dumm, wenn er ihn aufnehmen
genau,
würde.
Absolut.
Ja. Ja, damit ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen, liebe Nike. Und ja, ich hoffe, wir werden hier bald wieder über einen unverschämt gut aussehenden Schauspieler sprechen. Aber
bitte keine Toten.
Ja, genau. Bitte, bitte nicht so toxisch. Bitte keine Desillusionen mitbringen.
Ja, ja.
Und dann freue ich mich, wenn wir uns hier wieder hören.
Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank, Lilly.
Werbung. Fall into big savings. All in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger. Fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Zwischen zwei Frauen könnte seit Mitte August ein besonders solider Grundstein für eine Freundschaft gelegt worden sein. Megamodel Heidi Klum kam Künstlerin Paris Hilton heldenhaft zur Rettung, als während ihres Musikvideodrehs ein Feuer ausgebrochen war. Wir haben da ja mal die Sterne gefragt, wie kompatibel die beiden sind und was sich zwischen ihnen noch alles entwickeln könnte. Heidi Klum wurde am 1. Juni 51 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Zwillinge. Paris Hilton feiert am 17. Februar ihren 44. Geburtstag und ist damit von Sternzeichen Wassermann. Und das bedeutet tatsächlich, dass die Chancen für eine dynamische und anregende Freundschaft zwischen den beiden sehr hoch stehen. Denn beide sind dem Element Luft zugehörig, was eine natürliche Verbindung fördert, die auf Kommunikation, geistiger Stimulation und sozialen Aktivitäten basiert. Die Kommunikation stimmte schon mal, als während der Dreharbeiten zu Paris' neuen Musikvideo Bad Bitch Academy ihr Make-up-Trailer Feuer fing und mehrere maßgeschneiderte Designer-Looks für den Videodreh darin zerstört wurden. Denn ohne sich lange bitten zu lassen, verstand die für den Dreh eingeplante Heidi Klum sofort, was Paris in dem Moment brauchte und brachte ihr ein passendes Kleid und extra Schuhe aus ihrer eigenen Sammlung mit. Und so unkompliziert, wie es im August anfing, soll es auch im September weitergehen. In diesem Monat könnte ihre Freundschaft nämlich besonders blühen. Venus, der Planet der Harmonie und Beziehungen, steht günstig und fördert ein angenehmes und freudiges Miteinander. Es ist eine ausgezeichnete Zeit für gemeinsame öffentliche Auftritte oder kreative Projekte, die beide interessieren könnten. Ihre ähnlichen sozialen Kreise und Interessen könnten zu vielen lustigen und inspirierenden Momenten führen. Einen kosmischen Tipp haben wir aber dennoch für Paris und Heidi. Zwillingen wird schnell langweilig, weshalb sie dann aus dem Alltag ausbrechen wollen, und auch Wassermänner neigen zu wechselhaftem Verhalten. Nutzt daher eure Schwächen und regt euch immer wieder dazu an, gemeinsam Neues zu erleben. Denn vor allem in dieser Freundschaft gilt, ihr seid füreinander da, um eure aufregenden Leben noch aufregender zu machen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Entweder via Instagram an den Account bunte-magazin oder per Mail an buntemenschen@burda.com. Und damit bis nächste Woche. Ich freue mich. Tschüss. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp. Wer von Königshäusern, Royals und Adeln nicht genug bekommen kann, der sollte bei Palastgeflüster reinhören. Thomas Brinkmann und Larissa Jergen sprechen jeden zweiten Freitag darüber, was sich hinter den royalen Mauern so abspielt, und ordnen die Ereignisse für euch ein. Palastgeflüster. Jeden zweiten Freitag neu.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.